Fokus. Themen fürs Leben mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie mit einem Meeresrauschen herzlich willkommen und dies deshalb, weil wir Sie einladen auf eine ungewöhnliche Reise über den Atlantik. Es wird die Rede sein von 90 Tagen in einem Ruderboot. Die Bootsführerin meint, diese Reise habe zwei Seiten, eine äußere und eine innere. Hier das offene Meer und in ihr eine Flucht und eine Heimkehr zu ihr selbst. Shanice Jackheit rudert ganz allein über den großen Teich und ihr Leben fühlt sich seither anders an.
Mein Leben hat sich in ganz vielen, ganz verrückten Punkten verändert und anders, als ich es mir je vorgestellt hätte. Und das ist vielleicht auch das Gute. Unfassbare Zuversicht. Ich glaube inzwischen, ich habe so ein Urvertrauen einfach. Und da macht dir irgendwann nichts wirklich mehr Angst. Du kannst dich auf das Leben wieder einlassen. Den Kopf mal ausschalten und dich berauschen lassen von dem, was kommt.
In den vergangenen Tagen tauchen in den Medien mehrfach Fotos von gestrandeten Walen auf. 11 Pottwale an der Nordseeküste, gestrandete Grindwale in Neuseeland, Dutzende Wale in Indien. Bilder, die ein tierisches Drama offenbaren. Die ehemalige deutsche IT-Beraterin Shanice Jackheit beklagt den unglaublichen Unterwasserlärm in den Weltmeeren. Eine große Belastung für die Unterwasserwelt. Shanice Jackheit rudert 3 Monate lang im Atlantik gegen diesen Lärm an. Ihr Ruderboot scheint der richtige Träger für die Kampagne Raw for Silence, Rudern für die Stille, zu sein. Eine Initiative, wie viele andere auch, zur Veränderung unserer Welt.
Ich bleibe dabei. Die Veränderung der Welt beginnt in jedem von uns selbst. Und wir können uns alle streiten und anschreien bei all den Problemen, die wir haben, wer denn jetzt recht hat und was wir gefälligst zu tun hätten. Ich habe eine ganz einfache Meinung für mich gefunden. Ich glaube, die ganze Welt, dieser Planet ist nur außer Kontrolle geraten, weil wir darin so viel nach Kontrolle, nach Macht streben.
Shanice Jackheit empfiehlt der Menschheit, in ihrem Tempo einen Gang zurückzuschalten.
Oppenheimer hat einen schönen Satz gesagt. Er hat gesagt, und Oppenheimer war wirklich einer der brillantesten Wissenschaftler, Vater der Atombombe. Und Oppenheimer sagte, er glaubt, es gibt nur eine einzige Chance, dass wir das noch verhindern können. Nämlich dann, wenn es uns gelingt, endlich mal damit aufzuhören, die Welt retten zu wollen. Es zu verhindern zu wollen. Und ich glaube, es ist wirklich so einfach. Was macht man morgen? Ne? Morgen haben wir irgendwo einen Krieg in Ost, Südost-Absurdistan. Da schickt man da wieder Panzer hin und Gewehre. Und dann haben wir wieder ein Ölleck irgendwo im Golf von Amerika. Wir sind nur am Fixen und Reparieren. Merken wir eigentlich nicht, dass alles viel, viel schlimmer wird als besser? Das Problem sind wir hier.
Und damit steht über der Frage nach der Verantwortung ein großes Wir.
Wir sind für verantwortlich, dass die Schiffe über den Ozean fahren, den Lärm machen. Wir sind die Konsumenten für das Erdöl. Wir glauben, dass alles bedingungslos zur Verfügung steht. Wir sind nicht mehr dankbar. Und ganz vor allem, wir brauchen immer mehr, 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 mehr. Uns reicht es nicht, einen Menschen zu retten, Nächstenliebe zu zeigen, im Hospiz einzugreifen und zu helfen, den Nachbarn zu unterstützen. Wir wollen gleich die ganze Welt retten. Das ist auch ein Symptom von mehr, mehr. Und dahinter versteckt sich meiner Meinung nach nur Macht, 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 Macht und ich glaube, wir sollten bei uns anfangen. Frieden mit uns selbst machen. Die Welt ist so, wie sie ist, weil die wenigsten Menschen darauf im Frieden mit sich selbst sind.
Eine Frau entsteigt nach 90 Tagen auf dem Atlantik ihrem Boot. Sie wirkt wie jemand, dem alle wirklich entscheidenden Lebensfragen begegnet sind. Wie sie im November 2011 in das Boot eingestiegen ist, war sie, wie sie sagt, so ganz mit sich selbst nicht im Reinen. Shanice Jackheit, die ehemalige IT-Beraterin, war damals von außen betrachtet in einer komfortablen Lage. Sie hatte, was sie benötigt, einen Beruf, ein gesichertes Einkommen, eine Partnerschaft, ein behebbares Bankkonto. Äußerlich war alles paletti. Ihr Innenleben fühlt sich nach ihrer Beschreibung eher unzufrieden, harmoniebedürftig mit sich selbst an. Shanice Jackheit war im Jahr 2011 34 Jahre alt. Sie will ein anderes Leben und holt es sich, ohne es zu wissen, in einem Ruderboot im Atlantik ab. Wer sagt da nicht so eine Verrücktheit? Sie wusste nicht, dass es so kommen könnte. Sie erhoffte es für sich. Auf einer Reise in eine tosende Stille draußen auf dem Atlantischen Ozean.
Ich möchte euch eben nicht nur über das Rudern erzählen, ich möchte auch etwas über den Sinn des Lebens, die großen Fragen, warum sind wir hier, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Und ich habe auf meiner Reise einfach Dinge gefunden, entdeckt für mich, die eigentlich total trivial sind, profund könnte man sagen, aber die hatte ich vor der Reise nicht gefunden und ich musste erst auf den Ozean hinaus, um sie zu entdecken. Und das sind ganz profunde Dinge wie Demut, Vertrauen, Verantwortung und natürlich im Besonderen die Liebe. Und ich glaube, die ist so das höchste Ziel des Menschen, diese bedingungslose Liebe zu entdecken. Ich möchte euch heute Abend nicht motivieren, in ein Ruderboot zu steigen und morgen über den Atlantik zu rudern. Ich habe das zwar gemacht, aber ich habe am Ende auch nur festgestellt, ich hätte nicht über diesen Atlantik rudern müssen, um frei und glücklich und zufrieden zu sein. Aber um die Erkenntnis zu haben, musste ich es ja doch irgendwo erst machen. Ich denke, jeder von uns ist in so einer Krise, hat sein eigenes Abenteuer längst. Die alleinerziehende Mutter aus Feldkirch zum Beispiel, die versucht, zwei Kinder großzuziehen, die hat viel, viel mehr Hölle als ich, die 90 Tage auf dem Ozean. Oder der Mitarbeiter oder Selbstständige, der versucht, sein Unternehmen am Laufen zu halten und regelmäßig die Miete zu bezahlen. Auch der hat schon so ein Abenteuer. Und ich hoffe, dass wir irgendwann alle gemeinsam mal an diesem Punkt ankommen, wo wir vielleicht ganz, ganz viel gekämpft haben und irgendwann bemerken, hey, vielleicht muss man ja im Leben gar nicht so viel kämpfen. Vielleicht ist das alles nur so schwer, weil ich immer viel zu viel will und viel zu viel Energie da reinstecke. Ich war vorher nie auf dem Meer. Wellen und Ozeane kannte ich eigentlich nur aus Büchern und aus Filmen. Ich bin keine Sportlerin. Wenn ich für dieses Abenteuer überhaupt mal 100 oder 200 Kilometer vorher gerudert bin, ist das viel. Ich kann nicht mal richtig gut schwimmen. Aber wenn ich mir etwas vornehme, dann mache ich das akribisch. Ich bin so ein richtiger Kontrollfreak gewesen, habe mich über 2 Jahre auf dieses Projekt vorbereitet. Und mich haben dann eben andere Dinge getrieben. Ich musste zum Beispiel wissen, wie viel Zigaretten man mitnimmt auf eine Reise, die für 4 Monate geplant war. Und auch da lernt man eine Menge dabei, wenn die Zigaretten dann nach schon 2 Monaten leer sind und man nichts mehr zu rauchen hat. Und dann lernt man auch, wie flexibel der Mensch ist, der dann plötzlich beginnt, Teebeutel zu rauchen. Und Pfefferminztee geht ganz gut. Ich hatte unfassbar viele Listen gemacht und ich möchte euch heute Abend ein bisschen was eben über diese Vorbereitung erzählen. Ich möchte euch etwas über die Umweltkampagne erzählen, die Teil dieser Reise ist. Und natürlich möchte ich euch die Bilder vom Ozean mitbringen und zeigen, was da draußen passiert ist.
Janice Jackheit macht den Zuhörern deutlich, dass es in den Weltmeeren unglaublich laut zugehe. Sie steigt auch in ihr Ruderboot aus Sorge um die Ozeane, um die Unterwasserwelt. Sie nimmt dafür Kontakt mit der Schweizer Meeresschutzorganisation Ocean Care auf.
Wir haben uns damals zusammengesetzt, 2 Jahre vor Abreise, und haben gedacht, Mensch, dieses Ruderboot, das ist ein ganz leises Boot, hat keinen Motor, kein Segel. Das wäre eigentlich ein perfekter Träger für diese Botschaft, Row for Silence, Rudern für die Stille. Einfach um mit dieser Kampagne aufmerksam zu machen auf dieses dramatische Thema Unterwasserlärm, an dem wirklich unfassbar viele Meeressäuger und Fische zugrunde gehen. Und ich wusste ein bisschen was über dieses Thema. Man sieht ja mal in der Zeitung einen Wal, der irgendwo gestrandet ist, aber so richtig sensibilisiert war ich nicht. Und je mehr ich mich mit diesem Thema Unterwasserlärm beschäftigte, umso schockierter war ich. Und das sind so die Bilder, die wir gern sehen wollen heute. Wale, die aus dem Wasser springen. Wenn wir gestresst sind im Büro, dann laden wir die uns oft als Hintergrundbild auf den Computer. Oder wenn wir nachts nicht schlafen können, dann lauschen wir auch gern diesen Walgesängen. Und wir denken, das ist die Zukunft für die nächsten 50 oder 100 Jahre. Aber die Zukunft sieht so aus. Es stranden immer mehr Säugetiere verenden und das, was wir an den Stränden sehen, ist wirklich nur die Spitze des Eisberges. Und der Grund, warum das passiert, ist Unterwasserlärm. Es ist menschgemachter Lärm. Die Fische und Meeressäuger sind unter Wasser im Besonderen auf ihren Hörsinn angewiesen. Sie haben eben nicht die Fähigkeit zu sehen unter Wasser, da kommt einfach kein Licht hin. Und sie kommunizieren über diesen Hörsinn, sie orientieren sich über den Hörsinn Und wenn jetzt der Mensch kommt und bringt in dieses Ökosystem menschgemachten Lärm ein, kommt da unten alles kommen wir zum Chaos. Und es gibt ein paar Hauptverursacher, die ich euch heute mal vorstellen möchte. Da gibt es eine ganze Menge, aber das sind so die schlimmsten von allen. Das eine sind sogenannte seismische Flotten. Das sind Schiffsverbände, die ziehen kilometerlange Schleppleinen hinter sich her. Und an diesen Schleppleinen befinden sich Mikrofone und sogenannte Schalldruckkanonen. Und das Wort Kanone, das lässt darauf schließen, dass es da laut wird. Die erzeugen tatsächlich Explosionen, die so laut sind, dass ein Mensch, der da daneben stände, sofort taub wäre. Und dieser Lärm wandert viele, viele Kilometer bis auf den Meeresgrund, dringt da noch viele Kilometer in das Gestein ein, wird reflektiert, wieder nach oben gestreut und anhand der Signatur können die feststellen, ob da unten Erdöl liegt. Denn darum geht es. Das sind Schiffe zur Suche von Erdöl. Dieser Lärm ist so ohrenbetäubend, dass es an Land oder in Luft schon schlimm wäre. Aber Wasser als Träger oder Medium für Schall ist viel, viel besser geeignet als Sauerstoff und Luft. So eine Explosion da, die wandert viele tausend Kilometer weit unter dem Meeresspiegel. Selbst in 3.000 oder 4.000 Kilometer Entfernung ist das immer noch das lauteste Geräusch. Dann kann man sich vorstellen, wenn da nicht nur ein so ein Schiff rumfährt, sondern überall diese Flottenverbände sich auf der ganzen Welt verteilen, und das tun sie sogar in der Arktis, dann ist dieser ganze Planet unter Wasser voll mit Lärm. Ein zweiter Verursacher, wie immer, wenn es darum geht, was kaputt zu machen, sind die Jungs auch nicht weit weg. Das Militär mit diesen gewaltigen Flottenverbänden, die benutzen ganz große Sonarsysteme, mit denen sie feindliche U-Boote aufspüren können. Und die senden ähnliche Lärmpegel aus. Und dann halten die eben mal wieder irgendwo im Pazifik so ein Flottenmanöver ab, ziehen ab und eine Woche später sind die Strände voll mit toten Walen und Delfinen. Und das sind manchmal nicht nur 12 oder 20 Delfine, sondern manchmal sind das wirklich 3.000, wie in Peru, innerhalb von 2 oder 3 Wochen 3.000 Delfine angespült. Die Dimension ist wirklich, kann man sich kaum vorstellen. Und das Schlimme ist, das, was wir an Land sehen, an den Stränden sehen, ist nur die Oberfläche des Eisberges. Die meisten Tiere, die da draußen verenden, sinken auf den Meeresgrund nieder und wir werden davon gar nichts mitbekommen. Und ich möchte diesen einen Verursacher noch mit einfügen, diese sogenannten Offshore-Windparks, weil es heute, ja, wir denken heute, es ist möglich, wirklich bedingungslos saubere Energie zu erzeugen, indem wir Sonnenkraft oder Windkraft nutzen. Und das ist leider auch nicht der Fall. Diese Offshore-Windparks erzeugen mit diesen Rotoren ähnlich laute Lärmschutz- oder Lärmpegel, übertragen diese über die langen Röhren ins Wasser. Und wenn da unten Fische sind, werden die nicht mehr lange da sein. Das heißt, in Küstennähe wird der Fischfang ohnehin dann bald völlig unmöglich sein. Und damit hat das auch Auswirkungen auf uns Menschen. Ich bin heute ganz ehrlich, ich war damals jemand, ich hatte schon die Intention, die Welt zu retten. Deswegen habe ich diese Kampagne auch mitgenommen. Und mir ist nur irgendwann da draußen aufgefallen, ist interessant, man kommt mit sich selbst oft nicht klar, aber will die ganze Welt retten. Und da habe ich so drüber nachgedacht, ja stimmt, ich habe jedes Weihnachtsfest habe ich meine Spendenquittung ausgefüllt, habe dem Deutschen Roten Kreuz irgendetwas gespendet für den Welthunger. Aber bei mir vor der Haustür lagen Menschen unter der Brücke und hatten nichts zu essen und denen bin ich vorbeigegangen. Also irgendwie habe ich angefangen, auf dieser Reise auch das in Frage zu stellen. Muss man denn wirklich erst am Ende der Welt das Chaos bekämpfen oder beginnt wirkliche Veränderung bei uns selbst? Muss jeder selbst damit anfangen? Und das war genau meine Erkenntnis da draußen. Es beginnt mit jedem von uns. Und darüber möchte ich ein bisschen erzählen, was es bedeutet, auf diesem Planeten zu sein heute. Ich halte viele Vorträge vor Kindern. Denen erzähle ich auch von Unterwasserlärm. Aber ich halte sie nicht an, die Welt zu retten, sondern ich halte sie an, erstmal überhaupt wieder zu begreifen, was diese Welt überhaupt ist. Nämlich ein Wunder.
Der Weg zurück zu uns selbst sei gleichzeitig der Weg in die Gegenwart. Janice Jackheit und ihr Befund über ihre damalige Befindlichkeit.
Ich war schwer depressiv, habe über Jahrzehnte versucht, ein normales, geregeltes, harmonisches Leben hinzubekommen. Es ist mir nicht gelungen und ich hatte eigentlich alles im Leben, von dem man denkt, dass man glücklich wird. Partnerschaft, Geld, ein Dach über den Kopf, einen sicheren Job. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Mir hat etwas gefehlt. Und das hat dazu geführt, dass ich 1999 von einer Frau gelesen habe, die über den Atlantik rudern wollte. Und ich dachte mir damals noch, das ist total bescheuert, wer macht sowas? Und die steigt in ihr Ruderboot, rudert los und sie kommt in einen schweren Sturm, wird schwer verletzt und sie hat das unglaubliche Glück, dass ein Containerschiff in ihrer Nähe ist. Denn da draußen kommen natürlich keine Hubschrauber hin, es kommen auch keine Flugzeuge hin. Sie wurde gerettet und kam mit dem Leben davon. Okay, dachte ich mir, vielleicht hat sie was gelernt. Aber ein Jahr später lese ich wieder von dieser Frau und die versucht das nochmal. Und da habe ich mir gedacht, da muss doch da draußen etwas zu finden sein, dass man bereit ist, sein Leben aufs Spiel zu setzen, um danach zu suchen. Und sie schafft die zweite Reise, zwar mit Begleitboot und kürzerer Strecke, aber sie schafft es, sie kommt an. Und man merkt, diese Frau hat sich verändert. Sie sagt eigentlich vieles, was sie vorher auch gesagt hat, aber plötzlich ist das so, man merkt, sie hat es begriffen, sie hat es erlebt. Und dann sagt sie so einen einzigen Satz und der hat bei mir im Kopf wie so ein Schalter umgelegt. Sie sagte, alle Dunkelheit ist nur im Kopf. Kann man verstehen den Satz? Kann man mal irgendwo im Kalenderblatt lesen oder in einem schlauen Buch, aber ihn zu begreifen ist ganz wichtig und ich wollte diesen Satz endlich begreifen. Ich habe noch ein bisschen versucht, mein Leben auf die Reihe zu bekommen, bin dann aber doch kläglich gescheitert und 2009 war ich in San Francisco, lauf so über die Golden Gate Bridge, eine wunderbare Brücke, wie ihr alle wisst, wunderbares Landdenkmal. Für mich allerdings hat diese Brücke eine ganz andere Bedeutung, weil ich nämlich weiß, dass da alle 2 Wochen Menschen runterspringen, die in ihrem Leben nicht mehr weiter wissen. Und das hat damals auf mich eine sehr große Faszination ausgeübt und ich habe so runtergeschaut und habe gedacht, ich muss in meinem Leben was verändern, ansonsten werde ich irgendwann auch mal da runterspringen. Und ich laufe in San Francisco am Pier lang und da ist links so ein Marinemuseum und da steht ein Ruderboot, so ein Atlantikruderboot. Ich war davor, ich habe mich sofort an die Geschichte von der Frau erinnert, ich war plötzlich hin und weg. Und da habe ich den Museumsleiter angerufen und habe ihn gefragt, ob ich denn mal da reinklettern darf in dieses Boot. Hat man mir gestattet, hat mir eine kleine Leiter rangestellt, bin ich da hochgekrabbelt und es war, vom ersten Augenblick war das wie ein Abenteuer. Es roch nach See, es roch nach Männerschweiß, da waren 2 Männer mit diesem Boot gerudert. Alles war dreckig und ich hasse Rudern. Ich meine, Rudern ist ein total bescheuerter Sport. Man rudert rückwärts, man sieht nicht mal, wo man hinrudert. Wer macht sowas? Und trotzdem, ich saß auf diesem Ruderboot und mein Bauch sagte mir, das ist es. Mein Kopf hatte keine Ahnung warum, aber mein Bauch sagte mir das ganz stark. Und das war dieser Moment, ich sitze da oben und da kommen die Touristen vorbei, gucken sich das so an, lesen den Text zu diesem Ruderboot und da fragen sie so den Museumsleiter, who is she? Wer ist sie? Und er antwortet im Spaß, she's the next one, sie ist die Nächste. Und da guckten die mich mit ganz großen Augen an und zogen ihre Fotokameras und machten natürlich Bilder von mir. Und ich saß da oben, ich saß im Mittelpunkt. Das war für mich so diese Entscheidung, das will ich auch. Also bin ich zurück nach Deutschland gekommen. Und das Erste, was man für so eine Reise braucht, ist natürlich ein Boot. Und ich hatte tatsächlich dieses Gefühl, in dem Moment, wo ich mich wirklich mal ganz für etwas entschieden habe, nämlich dieses Abenteuer zu wagen, kam ich wie in einen Strom, wie in einen Fluss hinein. Und Dinge begannen sich zu fügen. Ich war in England unterwegs und wollte in diesem Haus, was man da sieht, wollte ich eigentlich nur übernachten. Und es stellte sich heraus, auf dem Grundstück steht ein Boot, etwa 7 Meter lang, mit dem damaligen Namen Spirit of Fernie. Und es kostete genauso viel Geld, wie ich auf dem Konto hatte. Das waren so die Zeichen für mich, also habe ich dieses Boot gekauft. Es war alles kaputt in diesem Boot, bis auf der Rumpf selber. Das hat also auch für mich die Konsequenz gehabt. Mir war klar, ich muss dieses Boot von Grund auf neu aufbauen. Und ich habe, wie gesagt, mit Marine und Nautik nichts am Hut. Ich kann nicht mal Knoten machen. Mir ahnte langsam, das wird eine spannende Vorbereitungszeit. Ich werde alle Segelscheine machen müssen. Ich werde Bootsreparaturen machen. Und Kontrollfreaks haben sowieso so ein bisschen die Gabe, die können schlecht delegieren. Die machen am liebsten alle selbst. Also habe ich mir alles so autodidaktisch angeeignet. Was aber in so einem Projekt gut ist, denn da draußen kann dir keiner helfen, wenn da mal was kaputt ist, dann sollte man dieses Boot auch in- und auswendig kennen. Ich habe unter anderem diesen Mann getroffen, Rüdiger Neberg, großes Vorbild von mir aus meiner Jugend. Und der Rüdiger hat mir jetzt was gesagt, er hat das Boot angeguckt, er kannte meine Geschichte und er hat zu mir gesagt, Janice, genau das ist es, das musst du machen. Und dann hat er mir einen Tipp mit auf den Weg gegeben, er hat gesagt, es ist nur wichtig, du musst springen. Ansonsten wird es nichts. Lass alles hinter dir zurück, steig in dieses Boot, ein Ziel nach vorn. Und das habe ich im Leben vorher nie gemacht. Ich hatte viele irre Träume, habe die mal so halbwegs versucht zu verwirklichen, aber nie so mit voller Energie, mit vollem Glauben und Elan, mit voller Zuversicht. Und das war mein erstes Projekt, in das ich wirklich mal ganz reingegangen bin. Ich war bereit, alles zu geben. Ich wäre da draußen geblieben, wenn ich gescheitert wäre. Ich glaube, ich hätte nicht Hilfe gerufen. Das war mein letzter Versuch und ich habe alles da reingesteckt, was ich kann. Ich habe mich sehr intensiv vorbereitet. Es war also keine Selbstmission in dem Sinne. Und ich habe einfach mal die Dinge kennenlernen müssen. Wie funktioniert so eine Rettungsinsel zum Beispiel? Was passiert, wenn das Boot untergeht und ich muss in diese Rettungsinsel? Da begreift man erstmal, das ist nicht nur ein Abenteuer, das ist Wahnsinn. Die Überlebenschancen sind wirklich nicht gut, wenn ich da in diese Insel muss. Oder einfach mal mit solchen Dingen sich auseinandersetzen wie diese Seenotfackeln, Seenotraketen. Die gibt es in verschiedenen Farben. Ich meine, wenn man das noch nie in den Händen gehabt hat, man weiß ja gar nicht, was man damit im Seenotfall machen kann. Und das habe ich mir alles beigebracht. Da muss man auch Scheine dafür machen. Ich habe unter anderem auch einen Kurs gemacht, um mich medizinisch besser vorzubereiten. Und ich bin ganz ehrlich, ihr seht unten mein Medizinkit auf dem Bild. Das war etwa 12 Kilogramm schwer. Da war alles dabei, von Aspirin bis Morphium. Und Menschen, die depressiv sind, kennen sich in der Regel mit sowas auch aus. Die haben ja schon privat so einen leichten Background. Also mit Pillen war bei mir schon ganz tolle Vorbildung da. Pillen waren die Lösung all meiner Probleme früher. Aber trotzdem muss man mal neue Sachen lernen. Ich musste zum Beispiel lernen, mir mal einen Zugang zu legen, ganz wichtig da draußen. Oder sich mal selbst zu nähen oder sich mal eine Schulter einzurenken. Und es ist in der Theorie auch total easy. Man macht sich ein Gewicht an die Hand, macht das fest, dann legt man den Arm mit diesem Gewicht über die Reling und dann lässt man sich einfach reinfallen. Klingt doch total easy. Dann knackt das und dann ist die Schulter wieder drin. Ob man das dann in der Praxis macht, ist eine andere Frage, aber es wird eine Frage des Schmerzes sein.
Janice Jackheits Ruderboot wird auf den Namen Bifröst getauft. Bifröst leitet sich von der schwankenden Himmelstraße aus der germanischen Mythologie ab. Das Boot misst ca. 7 Meter in der Länge und 2 Meter in der Breite. Konstruiert wurde es 2007 aus Glas- und Kohlefaserverbundwerkstoffen. Es hat ein Leergewicht von 275 Kilo. Das Startgewicht bei der Atlantiküberquerung beträgt ca. 1080 Kilo, davon sind 250 Kilogramm Lebensmittel. Nach Testphasen in einem See bei Speyer ging die Reise in Portimão los, an der Südspitze von Portugal.
Und geplant war der 23. November 2011, Punkt 12 Uhr mittags. Und ich als Kontrollfreak habe mich natürlich auf die Sekunde genau daran gehalten, habe die Leinen losgemacht, habe mich mit einem Ruder abgestoßen. Und ich bin einfach losgerudert. Und es waren ganz viele Menschen dagestanden, Freunde und auch neue Freunde, die ich da unten kennengelernt habe. Und die hatten alle ganz viele mannigfaltige Gefühle. Die hatten Freude, manche haben geweint. Also jeder war in der Emotion, nur ich war irgendwie in einer Seifenblase. Adrenalin natürlich extrem hoch. Und ich konnte in dem Moment nicht wirklich viel fühlen. Das ist zu viel. Das sind so die Momente, wo man Gefahr läuft, abzubrechen. Wenn man jetzt anfängt, in die Emotion zu kommen und begreift, dass man seine Familie an Land zurücklässt. Also bin ich einfach nur gerudert aus diesem Kanal raus. Und auf dem Ozean kommt dann kein anderes Schiff mehr hinterher. Ich wollte einfach nur noch weg. Und irgendwann war ich draußen. Das letzte Begleitboot musste umdrehen. Die Wellen wuchsen sehr schnell. Es wurde noch ein letztes Foto von mir gemacht. Und ab da war ich allein. Und erst da habe ich auch wirklich begriffen, was der Unterschied zwischen etwas zu verstehen und etwas zu begreifen ist. Ich habe immer verstanden, dass Wellen da draußen hoch sind und dass das total Horror sein wird auf dem Ozean. Aber begriffen habe ich es erst in dem Moment, wo ich da draußen war. Die Wellen wuchsen unfassbar schnell. Die kamen wie Gebirgszüge aus dem Nichts und wuchteten sich nach oben. Mein Boot drehte sich manchmal um 360 Grad. Das Boot kränkte, das heißt, das schwankt hin und her. Immer, ich lag oft auf der Seite. Die Wellen waren schon in der ersten Nacht über 4 Meter, in der zweiten Nacht 5 Meter. Das heißt, da kommen dann wirklich Wände angerollt. Und vor allem nachts ist das ganz toll, weil man sie nur hört und dann kurz vorm Einschlag noch gerade so sieht, aber dann macht es schon Krach und die haut es ins Boot rein. Es war die Hölle. Die Realität hat mit meiner Vorstellung nichts zu tun gehabt. Das Problem ist, die Südküste von Portugal ist Steilküste. Ich musste also in jedem Fall so schnell wie möglich nach Süden rudern. Und zwar nur nach Süden. Ansonsten würde ich an dieser Küste zerschellen. Ich kann nicht zurückrudern. Keine Option. Da kann man nicht irgendwo am Sandstrand sein Ruderboot hinlegen und wieder aufgeben. Ich musste rudern. Und hier gibt es die Karte, dass man mal sieht, was geplant war. Der blaue Pfeil geht nach Süden, etwa bis auf die Höhe der Straße von Gibraltar. Und dann war der Plan einfach nach Westen oder nach Südwesten direkt über den Ozean. Das Problem ist nämlich, in diesem, ja, unterhalb von Portimão etwas befindet sich eine Art Schiffsautobahn. Gibraltar ist eine der meistbefahrensten Seefahrtsstraßen der Welt. Da fahren jeden Tag 300 dieser riesigen Containerschiffe lang. Diese großen Tankschiffe und diese großen Kreuzfahrtschiffe. Und damit die sich nicht alle über den Haufen fahren, müssen die sich wie auf einer Autobahn einsortieren. Und die sind schnell, die sind bis zu 20 Knoten schnell, also fast 30 Stundenkilometer. Und die können nicht einfach mal bremsen, ne? So ein Schiff ist bis zu 300, heute sogar bis zu 400 Meter lang. Die haben Zehntausende an Containern aufgeladen. Das dauert viele, viele Seemeilen, bis die mal stoppen, wenn die ihre Antriebe ausschalten. Und wenn man an so einer Autobahn ist, wo der eins nach dem anderen von diesen Schiffen kommt, dann sollte da man natürlich mit dem Ruderboot nicht rein. Und deswegen wollte ich auch von dieser Zone so weit wie möglich wegbleiben, nach Süden. Aber die Praxis hatte da andere Pläne mit mir, denn ich hatte recht schnell genau diese großen Containerschiffe vor mir, vorm Bug. Und das ist schon erschreckend, so ein Ozeanriesen zu sehen. Der Wind hat relativ schnell gedreht. Ich konnte nichts machen, ich wurde nach Westen abgetrieben und fand mich genau auf dieser Autobahn wieder. Und da mit dem Ruderboot, das ist wie eine Schnecke in Kältestarre, die versucht, 8 Fahrtspuren zu überqueren, ist die Hölle. Es wurde auch noch Nacht und irgendwann hat man sein Radar nur noch voll mit Schiffen. Die kommen aus allen Richtungen und was macht man? Also das erste Problem, was ich hatte, ich war wirklich heftig seekrank. Richtig, richtig schwer seekrank. Und ich weiß nicht, wer kennt das von euch? War von euch schon mal jemand seekrank? Melden sich doch einige, ne? Das kann am Anfang ein sehr unangenehmes Gefühl sein. Einem ist schwindelig, einem ist natürlich schlecht. Das kann aber im Extremfall auch so stark werden, dass man wirklich lieber über Bord springt und stirbt, als weiter dieses Leid auszuhalten. Und ich war wirklich am absoluten Limit, dadurch, dass ich nichts essen konnte. Ich konnte nichts trinken, ich konnte nicht schlafen. Ich war 2 Tage nur am Rudern. Ich hatte furchtbare Angst. Entsprechend war meine Seekrankheit einfach die Hölle. Man kann gegen diese Seekrankheit auch Medikamente nehmen. Die Klassiker sind so die Reisetabletten und diese Pflaster, die man sich hinter die Ohren klebt. Das Problem ist nur, diese Wirkstoffe sind hoch psychoaktiv. Der Wirkstoff aus diesen Pflastern zum Beispiel, der kommt aus dem Stechapfel. Das ist eine Pflanze wie die Tollkirsche oder die Alraune. Da hat bestimmt schon mal jeder was von gehört. Die heißt nicht ohne Grund Tollkirsche, ne? Die macht richtig tolle. Und ich hatte das Problem, dadurch, dass mir so schlecht war, wusste ich nicht, ob die Tabletten dann schon gewirkt haben oder nicht. Also nimmt man lieber doch nochmal eine und nochmal eine. Und ich habe auch völlig das Zeitgefühl verloren. Und ja, was ist passiert? Ich habe komplett den Verstand verloren. Ich fing an, massivst zu halluzinieren. Plötzlich war meine Familie auf dem Boot. Freunde waren da. Und das macht am Anfang auch Sinn. Und dann gibt es wieder Momente, da kommt man mal wieder zurück ins Bewusstsein und dann begreift man wieder hoch, ich bin ja auf dem Ruderboot, allein. Und dann schreit man in den Notrufkanal vom Funkgerät all diese Schiffe, die da ja unterwegs sind, an und bittet sie, Abstand zu halten von mir, sofern sie das können. Und dann erklärt man sich halt, ne, ich bin ein Ruderboot, ich kann nicht manövrieren. Und dann kam immer die gleiche Antwort. Did you say rowing boat? Do you need help? Waren dann immer ganz lustige Dialoge, vor allem als ich denen erzählt habe, wo ich hinrudern will. Ich habe einfach versucht zu funktionieren, weil wenn die gemerkt hätten, dass ich schon so angeschlagen bin, hätten die mich wahrscheinlich auch abgeborgen. Und damit wäre das Abenteuer zu Ende gewesen. Das wollte ich natürlich nicht. Also habe ich versucht zu kämpfen. Macht man ja dann in solchen Situationen. Bloß nicht die Kontrolle verlieren.
Diese Fokussendung können Sie im Internet nachhören. Wählen Sie dazu die Homepage von Radio Vorarlberg unter der Adresse vorarlberg.orf.at.
Nützen Sie die neue Suchfunktion im Fokusarchiv. Auf vorarlberg.orf.at einfach auf Fokus klicken und Sie werden fündig.
In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg begeben wir uns auf den Atlantik. Wir begleiten die deutsche Buchautorin und ehemalige IT-Beraterin Shanice Jackheit auf ihrer Reise im Ruderboot, wie sie ganz allein auf dem offenen Meer gegen Wellen und über sie hereinbrechende Wassermassen ankämpft. Im ersten Teil der Sendung schilderte Shanice Jackheit, wie sie auf diese Idee, den Atlantik im Ruderboot zu überqueren, gekommen ist, wie die Vorbereitungen aussahen und wie sie auf die Kampagne Rudern für die Stille gestoßen ist. Shanice Jackheit startete als depressiv gestimmter und unzufriedener Mensch mit dem Wunsch auf Veränderung. Am 23. November 2011 startet sie von der Südspitze Portugals. Sie rudert entlang der Westküste Afrikas, passiert die Kanarischen Inseln nördlich und ist somit mitten auf offener See. Sie gibt zu, ein Begleiter war die Angst. Zuerst vor irgendwelchen auftauchenden Fischerbooten, dann vor Riesenkähnen und Kreuzfahrtschiffen und letztlich vor möglichen Gefahren und Wechselfällen im großen, weiten Meer.
Man hat eh schon Angst und irgendwann hat man Angst vor der Angst. Und irgendwann kommt die Panik. Und dann liegt man da in diesem Schiffchen, alles drumherum ist die Hölle. 5 Meter hohe Wellen, Ozean, Riesen an einem die an einem vorbeifahren und man kämpft. Und Panikattacken sind die Hölle. Man hat, also ich empfand das immer wie ein Infarkt. Ich hatte das Gefühl, das Herz bleibt stehen, der Puls schlug im Hals, du kriegst keine Luft mehr, also es ist wie Ersticken. Und wenn man da mal so 15 hat in der Nacht, bricht man irgendwann zusammen. Und ich glaube, diese Nacht war für mich die Nacht, die in meinem Leben tatsächlich etwas ausgelöst hat, das meinen Lebensweg für immer verändert hat. Ich war in diesem Boot gelegen, ich habe lange gekämpft, ich habe wirklich versucht zu funktionieren, es hat nicht funktioniert, ich bin zusammengebrochen aufs Deck und ich habe seit wahrscheinlich Jahrzehnten zum ersten Mal wirklich mir eingestanden, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe innerlich wirklich aufgegeben. Und ich habe mein ganzes Schicksal, meine ganze Zukunft, habe ich in die Hände dieses blöden Meeres gelegt. Ich habe mir jetzt gedacht, du scheiß Meer, entscheidest jetzt, ob ich das hier überlebe oder nicht. Du machst das jetzt. Und das war eine der unfassbarsten Erfahrungen, die ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Es gibt einen schönen Spruch, der heißt, um glücklich zu sein, muss man die Einstellung ändern, nicht die Umstände. Und die Umstände in meinem Moment waren die Hölle. Aber dadurch, dass ich meine Einstellung verändert hatte, brach plötzlich in diesem furchtbaren Moment meine ganze Lebenslast aus. Damals 34 Jahren von meinem Rücken ab und ich war frei. Ob ich jetzt sterbe, war völlig egal. Alles war weg. Ich war noch nie so glücklich in meinem Leben. Ich kann dieses Gefühl kann ich auch nicht beschreiben. Es ist wie, das hat mal jemand zu mir gesagt, wie wahrscheinlich, wenn Gott dich auf die Stirn küsst. Aber ich bin kein gläubiger Mensch gewesen damals und von daher. Ich weiß, ich habe eine Menge Literatur mit auf das Boot genommen. Ich hatte einiges vor zu lesen und ich bin eigentlich ein Mensch, der kommt aus der Naturwissenschaft. Ich war sehr verankert in der Physik vor allem und Mathematik, hatte da auch vor, sehr viel zu lesen draußen, aber das ist auch nicht so einfach auf so einem kleinen Ruderboot, vor allem wenn man seekrank ist. Und mir hatten Freunde Bücher mitgegeben, in der Hoffnung, dass ich vielleicht auf dem Ozean mal Zugang dazu finde. Und nachdem ich diese Situation überlebt habe, die ich ja offensichtlich überlebt habe, sonst wäre ich heute nicht hier, begann ich da draußen in diese Bücher reinzugucken. Und da fand sich wirklich alles von hinduistischer Literatur, buddhistischen Sutren, die Bibel war dabei, Texte von Oppenheimer, Hesse. Sehr spirituelle Sachen einfach, sehr religiöse Sachen. Und da habe ich auf dem Ozean dann später wirklich zum ersten Mal reingeguckt und habe auch diesen Moment, den ich da erlebt habe, wiedergefunden. Und ich sage auch heute, auf dem Ozean lesen sich diese Bücher alle gleich. Sie erzählen eigentlich alles über das Gleiche, benutzen unterschiedliche Geschichten, aber sie reden alle davon, ja, die einen nennen es Ego, dass man das Ego mal loslässt, dass man für andere da ist, dass man sich nicht so viel um sich selbst dreht, Nächstenliebe, dass man demütig wird, dass man vor allem, und das finde ich ganz wichtig, dass man beginnt zu vertrauen, dass man die Hoffnung mal loslässt. gibt ja einen schönen Satz in Spanien, ne? Wer für die Hoffnung lebt, stirbt an Verzweiflung. Wir denken immer, die Hoffnung ist das Wichtigste, aber Vertrauen ist viel, viel wichtiger, weil ich kann nur mit Vertrauen meine Zukunft befrieden und ich kann nur mit Vergebung meine Vergangenheit befrieden. Und nur da komme ich in die Gegenwart, wenn ich das beides schaffe. Und das habe ich wohl in diesem Moment einfach dann gemacht, als es mir so ging. Ich habe mein Schicksal in die Hände einer höheren Instanz gelegt. In meinem Fall war es das Meer. Ich bin demütig geworden und ich habe darauf vertraut, dass das Meer es schon richten wird. Und ich glaube heute, dass es ziemlich egal ist, vor wem oder vor was man da demütig ist. Es gibt viele Menschen, die sind demütig vor Gott. Es gibt Menschen, die sind demütig vor ihrem Partner, vor ihren Kindern. Es ist egal, aber es ist wichtig, dass wir das, glaube ich, wieder entdecken, demütig zu sein und zu vertrauen. Nicht nur nach Sicherheiten zu suchen, sondern nach Geborgenheit und Vertrauen. Urvertrauen auch. So dieses Gefühl, das hat schon alles Sinn, was hier passiert. Ganz wichtig. Und das habe ich in diesem Moment auf dem Ozean entdeckt. Und es hat mich so von den Socken gehauen, diese Erfahrung, dass ich bis zum heutigen Tage nichts anderes gemacht habe, als zu versuchen, da wieder hinzukommen und da zu bleiben.
Bei den Wellengängen sei das Boot immer wieder voll mit Wasser gewesen. Sie sei permanent beschäftigt gewesen mit dem Abpumpen des hereingeschwappten Wassers, erinnert sich Janice Jackheit. Alles sei permanent nass.
Das Erste, was natürlich passiert, man fliegt dann rum, stößt sich permanent an. Die Haut ist blau geschlagen, man hat Beulen überall. Ist aber auch nicht so schlimm, weil es tut auch alles andere weh. Vom Rudern tun die Sehnen und die Gelenke weh. Es ist ganz vieles einfach entzündet und am meisten tut der Hintern weh, weil man da 12 Stunden drauf sitzt. Und dann rollt man auf diesem Rollsitz vor und zurück, vor und zurück, vor und zurück, stundenlang mit nasser Haut. Wie das dann aussieht, wenn man aufsteht, kann man sich vorstellen. Und das war das größte Problem, überhaupt noch sitzen zu können. Aber man hat keine Alternative, man muss da raus und muss das probieren. Und es ist interessant, es sind einige schon gescheitert, das zu machen, das zu wagen. Und es sind sehr viele taffe Männer gewesen, die teilweise aus irgendwelchen Spezialkommandos kommen. Und am Ende entscheidet das die Psyche, ob man morgens im Schlafsack noch die Kraft hat und die Energie hat, aufzustehen und da rauszugehen.
Janice Jackheit erzählt von Haien, die ihre Haut entlang des Ruderboots abgerieben hätten. Da könne einem nicht ganz wohl sein, meint sie. Besonders, ja geradezu spektakulär, wurde für sie die Begegnung mit einem Wal.
Es war ein Wal, ein Minkwal, geschätzte 8 Meter, also größer als mein Boot. Und das konnte ich, also das ist wie manisch-depressiver Ozean. In einem Moment bist du in Todesangst und einen Augenblick später bist du voller Euphorie, weil da ein Wal an deinem Boot ist. Das ist so dieses Auf und Ab, das kann man irgendwann gar nicht mehr mit. Und der blieb am Boot, der tauchte immer unten drunter weg, ich konnte den anfassen, der drehte seine Runden. Das war so unfassbar beeindruckend, einen Wal so nah zu haben. Und ich habe mir das Spiel bestimmt auch so 2-3 Stunden angeguckt, nur irgendwann ist der Punkt, da muss man mal weiter rudern. Und dann habe ich mich auf meinen Rudersitz gesetzt und bin losgerudert. Der Wal ist mir hinterher geschwommen. Ich fand es am Anfang ein bisschen seltsam, nach 4 Stunden findet man es ganz seltsam. Nach 4 Tagen findet man es dann, glaube ich, irgendwie total schräg. Und so hat er insgesamt 14 Tage an meiner Seite verbracht. Und ich glaube, das ist echt selten. Vielleicht hat er mich adoptiert, konnte nicht mit ihm reden. 14 Tage an meiner Seite, er hat auch einen Namen bekommen. Ich habe ihn Tilly Willi getauft. Und ich finde, diese Begegnung mit diesem Wal ist für mich die schönste Geschichte dieser ganzen Reise gewesen. Es war genau 2 Wochen später, an dem Morgen war wieder die See relativ flach und ich höre den Wal draußen abblasen. Das ist ja laut, wenn die Luft durch dieses Atemloch drücken. Und gut, man leint sich erstmal an. Ganz wichtig, dass man nicht den Kontakt zum Boot verliert, wenn man ins Wasser fällt. Und dann bin ich so aus meiner Koje rausgeklettert, habe alle Kameras aufgebaut, die ich habe. Und da kam er auch schon, tauchte aus dem Wasser auf, tauchte direkt vom Boot wieder ab. Und plötzlich kommt er an der Bootsseite entlang, taucht wieder auf, schiebt sein Rostrum, sein Maul aus dem Wasser heraus, aber taucht nicht wieder ab. Die sind in der Lage, mit ihrem Kopf über Wasser zu bleiben. Die können also so aus dem Wasser rausgucken. Und ich stehe so an der Reling und vor mir steht ein Wal. Sinnbildlich, da steht ja wirklich im Wasser dann. Ne? Die wedeln so ein bisschen mit ihrer Schwanzflosse und dann, die hüpfen auch so ein bisschen. Und das sind so zwei Armlängen vor mir. Also wenn ich hier stehe, da unten war der Wal. Und dann schaut man einem Wal ins Auge. Also wenn es eine Metapher für im Augenblick sein gibt, dann ja wohl das, oder? Mit einem Wal Augenkontakt haben. Und man spürt, der schaut mich an und ich schaue ihn an. Und in so einem Moment passt die gesamte Fassungslosigkeit deines Lebens hinein. Kann man nicht beschreiben. Da bist du völlig im... Und ich bin heute auch der Meinung, ich bin heute völlig davon überzeugt, dass alle Dinge, die uns begegnen im Leben, sind unser Spiegel. So wie ich den anderen wahrnehme, so nehme ich mich selbst wahr. Und in dem Moment habe ich das Gefühl gehabt, in diesem Wunderwal habe ich auch das Wunder Janice gefühlt, gespürt, erlebt. Magie, anders kann man es nicht sagen. Als wäre das nicht genug, kam noch eine Gruppe Delfine dazu. Vielleicht wollte der mir die auch zeigen, hat mich deswegen geweckt. Und dann hatte ich einen Wal und geschätzt 50 Delfine für vielleicht eine halbe Stunde am Boot. Und danach sind sie einfach weggeschwommen. Und ab da habe ich diesen Wal auch nie wieder gesehen. Und da lernt man zum Beispiel auch den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. In solchen Momenten, da spürt man so die tiefste Einsamkeit. Und auch wenn man die ein Leben lang nicht sehen wollte, also ich wollte die nicht sehen, ich einsam, Quatsch. In dem Moment spürt man, dass der Treiber hinter einem Großteil meiner Unzufriedenheit, hinter meinen körperlichen Erkrankungen, ich hatte auch körperlich massive Probleme, ich konnte ja nichts mehr essen, ich hatte Allergien, Nahrungsmittelunverträglichkeiten, nur noch Kopfschmerzen, Migräne, Depression. Und in dem Moment erkannte ich einfach, dass der Treiber hinter all diesen Dingen Einsamkeit ist. Und vor allem, fand ich das viel Schlimmere, dieses Gefühl, man hat den Kontakt zu sich selbst verloren. Man spürt sich selbst nicht mehr.
Irgendwann am 87. Tag ihrer Bootsreise meint Janice Jackheit komische Wolken vor sich zu sehen. Es waren aber keine Wolken, sondern es war Land in Sicht. Südlich von Kuba und der Dominikanischen Republik.
Und in dem Moment, wo man es begreift, ändert sich alles. Deine Wahrnehmung verändert sich. Die Luft riecht komplett anders. Und dann sieht man plötzlich auch schon die Vögel. Und es ist, man weiß gar nicht wohin mit den Gefühlen, die da hochkommen. Und ganz besonderer Moment, aber trotzdem, es war nochmal, und das war vielleicht auch gut so, ich hatte nicht lange Zeit, diesen Moment zu genießen, denn Barbados ist eine sehr schwierige Insel, wenn man anlegen will. Die komplette Ostseite, und ich kam ja aus der Richtung, ist Steilküste, genauso Steilküste, wie es in Portugal war. Man kann da nicht anlegen, ne? Da zerschellt man wieder. Und deswegen musste ich genau im Norden dieser Insel einen winzigen Punkt erreichen, der war etwa 500 Meter von diesen Klippen weg. Und wenn ich weiter südlich gelandet wäre, wäre ich an der Küste zerschellt. Wäre ich weiter nördlich gelandet, hätte ich nicht auf die Rückseite der Insel gefunden, sondern wäre ins Karibische Meer reingespült worden. Und so habe ich 3 Tage und 3 Nächte nochmal richtig tough rudern müssen, wirklich bis an die Grenzen, um dann am 21. Februar 2012 morgens die offizielle Ziellinie zu überqueren. Natürlich habe ich da auch mal so eine Signalfackel dann angemacht wieder. Und damit war das Abenteuer eigentlich geschafft. Damit hat man irgendwelche blöden Guinness-Buch-Rekorde sicher und ist offiziell über den Ozean. Aber ein Freund zu mir hat gesagt, Janice, über den Ozean rudern, das kann jeder. Wenn du Stil und Klasse hast, machst du dein Boot in Portugal selbst ab und du machst es im Hafen in Portugal auch selbst fest. Das heißt, ich musste dann nochmal um die halbe Insel rumrudern, damit ich auch in den Hafen reinkomme und es dann auch anlegen kann.
Nach ihrer Rückkehr sei auch ihre Wahrnehmung eine andere geworden, erinnert sich Shanice Jackheit. Alles sei so intensiv gewesen. Berührungen, der Geruchssinn, das Hören, alles wie neu programmiert. Dagegen habe sie Supermärkte und Menschenlärm gemieden. Das Leben habe etwas Kraftvolles bekommen. Sie umschreibt es mit Kick.
Man hat da draußen irgendwie einen Kick gekriegt. Man hat diesen Adrenalinstoß mal verspürt, man war mal im Hier und Jetzt. Und jetzt fängt man an, dieses Adrenalin zu jagen. Und dann ist es jetzt beim nächsten Mal nicht der Ozean, sondern dann ist es der Pazifik als noch größerer Ozean, oder man beginnt auf Berge zu klettern, alle 8000er. Permanent, also um diese Gegenwart wiederzufinden, gehen diese Menschen noch weiter weg vom Hier in die fernste Ferne. Und das jetzt versuchen sie irgendwann in der Zukunft zu finden, wenn sie Urlaub haben, wenn sie ihren Job hinschmeißen. Also sie rennen aus der Gegenwart hier weg und gehen ans Ende der Welt, steigen auf die höchsten Berge, um dort das Hier zu finden. Und das fand ich irgendwie, das hat mir nicht gereicht. Ich hätte das auch gern gemacht am Anfang, aber mir erschien das dubios. Warum zur Hölle muss ich mich so anstrengen, um in dieses blöde Hier und Jetzt zu kommen? Es ist doch immer jetzt und es ist immer hier, oder? Kann es sein, dass nur die ganze Anstrengung, dass wir meinen, dass wir immer irgendwo hinkommen müssen, der einzige Grund ist, dass wir so leiden? Buddha hat das mal ganz interessant gesagt. Buddha hat gesagt, wir leiden, weil wir begehren. Ich glaube, es ist einer der wichtigsten Sätze im Buddhismus. Und deswegen habe ich mich hingesetzt und habe gesagt, nein, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ich versuche, einen anderen Weg zu finden. Ich will nicht schon wieder gleich weglaufen. Ich möchte hier bleiben. Ich möchte auch bei meiner Familie bleiben und möchte aber nicht in meinen alten Job. Ich habe so einen Mittelweg irgendwie gesucht und der hat mich nochmal sicher 2 Jahre gekostet. Ich habe mich komplett zurückgezogen, habe mich nochmal über 2 Jahre, ja, mehr oder weniger in den Wald gesetzt, habe unfassbar viel meditiert, habe jeden Weg, ja, gesucht, um wieder diese Zustände zu haben, in denen ich ja so frei war. Und ich glaube, ich habe für mich meinen Weg gefunden. Und wie ich am Anfang schon sagte, ich bin mit ganz trivialen Dingen zurück aus meinem Wald gekommen und das ist der Maßstab meines Lebens. Ich versuche, dankbar zu sein. Ich versuche, endlich ehrlich zu sein. Das ist ganz schwer. Ich glaube, es ist sogar das Schwierigste, zu anderen ehrlich sein und zu sich ehrlich zu sein. Ich versuche, Verantwortungen zu übernehmen, Mitgefühl, Urvertrauen, Achtsamkeit. Und ich finde, das lässt sich alles wunderbar vereinen unter dem Wort Demut. Wir sind Menschen, die heute überall nach Macht streben. Und oft erkennt man das nicht auf den ersten Blick. Aber jeder sammelt irgendwas, jeder will was besitzen. Der eine sammelt viel Geld, der andere sammelt Aktien, der nächste sammelt Briefmarken und manche sammeln einfach nur zu viele Gedanken. Jeder nach seinem Talent. Und Demut bedeutet eben auch, diese Dinge mal loszulassen. Dafür braucht es auch wirklich Kraft. Der Millionär hat genauso Probleme, seine Millionen loszulassen, wie der Gedankensüchtige seine Gedanken. Und diesen Weg bin ich einfach gegangen und darüber schreibe ich jetzt zurzeit ein neues Buch, habe aber erst mal eins über den Ozean geschrieben mit dem Namen Tosende Stille. Und das nächste Buch heißt Freut euch nicht zu spät, kommt jetzt im Frühjahr. Und da erzähle ich etwas mehr über diese zweite Reise nach dem Ozean. Und es wird eine Reise ins Hier und Jetzt sein. Aber ich glaube, viel wichtiger noch, es wird eine Reise sein zurück in die Liebe, vor allem in die Selbstliebe. Und somit hoffe ich, dass ihr heute im Hier und Jetzt wart, mal das Morgen vergessen habt und zumindest einen schönen Abend jetzt hattet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
Von einer Flucht vor und zu einer Heimkehr zu mir selbst. Die Buchautorin Shanice Jackheit schilderte in der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg ihre 90-tägige Überquerung des Atlantik in einem Ruderboot. Shanice Jackheit hat diese Reise in einem Buch niedergeschrieben. Es trägt den Titel »Tosende Stille«. Eine Frau rudert über den Atlantik und findet sich selbst. Das Buch ist im Scorpio Verlag München erschienen. Es gibt auch einen Blog zu der Umweltkampagne gegen Meereslärm im Internet. Sie ist zu finden unter rawforsilence.com. Wir bedanken uns für die Möglichkeit des Mitschnitts des Vortrags von Shanice Jackheit beim Veranstalter der Arbeiterkammer in Feldkirch und den Organisatoren der Reihe Wissen fürs Leben.
Diese Fokussendung können Sie nachhören auf der Homepage von Radio Vorarlberg, vorarlberg.orf.at. Wir möchten Sie noch hinweisen auf unser kostenloses Podcast-Abonnement. Damit können Sie die aktuelle Fokus-Sendung downloaden. So steht sie Ihnen zum Mitnehmen und Nachhören zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie auf unserer ORF Vorarlberg Homepage unter den Stichworten Fokus und Podcast. Sie wissen, vorarlberg.orf.at. Wenn Sie Fragen dazu haben, steht Ihnen wie immer unser Publikumsservice zur Verfügung unter Dornbirn 51.000 sowie der Gestalter der Fokussendung per E-Mail unter johannes.schmiedle@orf.at.
Manche Menschen gehen in eine Wellnessanlage oder in ein Kloster, um Kraft fürs Leben zu tanken. Diese Reise von Janice Jackheit hinaus aufs offene Meer war und ist unglaublich wagemutig. So allein, ohne Begleitboot, nur sie und das Meer. Die Offenheit, mit der Janice Jackheit ihre Ruderreise schildert, berührt, weil sie Augenblicke der Niedergeschlagenheit und der Verzweiflung genauso erfahren hat wie himmelhoch jauchzende Momente. Sie lagen, wie sie selbst sagt, so nah beisammen. Die Tonmeister Christoph Holzer und Franz Karl Fessler sowie Johannes Schmiedle als Gestalter danken für ihr Interesse und Dabeisein. Man kann auch abschließend anmerken, Janice Jackheit hat das Meer mit ihren Worten so lebendig beschrieben, dass man es rauschen gehört hat. Machen Sie es gut.